ARD.
Die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD liegen vor, zusammengefasst auf 162 Seiten. Und jetzt gehen die Gespräche in die Endphase. Was so klingt wie alles prima, bald kann ja der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden, sieht in Wahrheit eher aus wie ein Baustellenplan. Denn es gibt noch viele offene Fragen, zum Beispiel in den Bereichen Migration, Steuern und der Energiepolitik. Und schauen wir mal auf den neuen Bundestag. Der ist in dieser Woche zum ersten Mal zusammengekommen und da war einiges dabei, was es so noch nicht gegeben hat. Welche politischen Premieren es da gab und was die bedeuten, das besprechen wir heute. Hi, hier ist Berlin Code, euer Politikpodcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio, zu finden natürlich auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Linda Zervakis und bei mir sind heute die ARD-Korrespondenten Dagmar Pepping und Moritz Rötle. Meine ganz eigene kleine Podcast-Steuerungsgruppe, ein Wort, das derzeit oft benutzt wird, dazu gleich mehr, aber erstmal hallo und schön, dass ihr dabei seid.
Hallo Linda.
Hallo Linda.
Ja, bislang haben ja die Arbeitsgruppen von CDU, CSU und SPD über eine Regierungsbildung beraten. Ab heute übernimmt das, Achtung, die Steuerungsgruppe, also quasi die Chefetage. Die übernimmt jetzt die Verhandlungen, um Streitpunkte zu lösen. Dass es noch richtig viele strittige Themen gibt zwischen Schwarz und Rot, wissen wir dank etlicher Leaks. Und die Frage ist natürlich, warum dringt so viel nach außen, Moritz?
Das ist eine sehr gute Frage, denn eigentlich war ja abgemacht und auch schriftlich festgehalten, dass eben nichts nach außen dringen soll, dass man keine Pressearbeit macht, dass man das alles nicht macht. Und dann war es am Dienstag aber so, als dann die ganzen Arbeitsgruppen abgegeben hatten, dass das Ding dann quasi in der Cloud war und darauf haben wohl, das habe ich mir sagen lassen, 40 Menschen Zugriff gehabt auf diese Cloud. Und dann war es so, dass da so ein regelrechter Leak-Tsunami auf Berlin zugerollt ist. Und alles wurde plötzlich veröffentlicht, alles war klar. Und so richtig im Interesse der Verhandler war das eigentlich nicht.
Ja, also die Frage ist, wer sticht denn da was durch und warum und wem nützt das oder schadet das dann am Ende?
Ich glaube, dadurch, dass wir da diesen wirklich Tsunami erlebt haben an Leaks, kann man davon ausgehen, dass da irgendjemand auch aus der Chefetage gesagt hat, okay, es ist okay, wenn wir das jetzt veröffentlichen, weil sonst wäre das nicht in dieser Breite passiert. Und dann kann man sich fragen, wem nützt das? Und ich glaube, es gibt in der Union die Überlegung, dass man eben mit diesen Veröffentlichungen Druck auf die SPD ausüben kann. Die ersten Leaks, so wie ich das sehe, kamen auch eher aus der Unionsecke. Als dann aber klar war, dass das alles öffentlich wurde, haben auch meine SPD-Quellen tatsächlich Dinge mir zugeschickt und anderen Kolleginnen und Kollegen. Also es kamen dann Leaks aus allen Ecken. Aber so richtig verstehen, warum man das macht, kann ich ehrlich gesagt nicht, weil es eben dazu führt, dass wir als Beobachter und auch die Menschen draußen, die Wählerinnen und Wähler, ganz genau sehen können, was wurde verhandelt, was wurde besprochen, was wurde nicht besprochen, wo stehen die Parteien und wer hat sich am Ende, und das werden wir sehen, durchgesetzt. Wir werden am Ende aufzählen können, wie viele Punkte quasi die CDU gemacht hat, wie viele Punkte die CSU gemacht hat und wie viele Punkte die SPD gemacht hat. Wir werden ein Urteil fällen können, wir werden Schiedsrichter sein können am Ende und sagen können, die haben gewonnen, die haben nicht gewonnen. Und das kann nicht im Sinne der beiden Verhandlungsgruppen sein. Und deswegen verstehe ich nicht, warum diese Leaks passiert sind.
Ist das denn eigentlich normal, Dagmar, dass man quasi so in den schwarz-roten Maschinenraum reingucken kann und ja quasi alles mitlesen kann?
Nee, ist nicht normal. Und wenn man das vergleicht mit den Ampelverhandlungen vor ungefähr etwas mehr als 3 Jahren, da war es ganz anders. Da hatten wir zwar da am Anfang dieses berühmte Selfie, an das wir uns ja wahrscheinlich alle noch erinnern, von FDP und Grünen, wo es dann losging, aber danach war eben Stille. Da hat man an Orten verhandelt, von denen manchmal auch Journalisten nicht wussten, wo jetzt gerade wieder die Gruppe zusammensitzen wird. Und dieses Mal weiß man jetzt immer abwechselnd, wo sie sich treffen werden, jetzt die 19 wichtigen Politiker. Beim letzten Mal gab es das eben nicht. Das macht es eben gerade so erstaunlich, dass man dieses Mal sich abends hinsetzen kann mit einem Glas Rotwein und dann eben schauen kann, was in diesen ganzen Arbeitsgruppenpapieren drinsteht. Hilfreich ist es auf jeden Fall nicht.
Es sorgt auch dafür, dass da ganz viel drinsteht. Also Sie haben sich ja, wir reden eigentlich ganz viel darüber, wo sie sich überall nicht geeinigt haben und wo überall in diesen Papieren rote Schriftzeichen stehen und blaue Schriftzeichen, weil das bedeutet, das ist nur die Position der SPD oder der Union. Aber es ist ja auch ganz viel drin, wo man sich geeinigt hat. Und Kolleginnen und Kollegen haben das auch schon durchgerechnet. Ich habe Zahlen gelesen, ungefähr 500 Milliarden kostet das die nächsten 4 Jahre. Also diese ganzen Einigungen in diesen Arbeitsgruppen. Und da wird es auch am Ende unglaublich viele Enttäuschungen geben, weil wir denken jetzt, die haben sich geeinigt. Aber am Ende muss die Steuerungsgruppe sagen, das können wir alles gar nicht bezahlen. Die werden Kürzungen machen müssen, die werden Sachen wieder rausstreichen müssen, auf die sich diese Arbeitsgruppen, diese Fachpolitiker alle geeinigt haben. Und auch das ist nicht sinnvoll, dass das an die Öffentlichkeit gerät. Es gibt aus dem Umfeld von Olaf Scholz immer diese Rede von der Wurstküche. Politik ist eine Wurstküche. Das bezieht sich, glaube ich, auch auf ein Bismarck-Zitat. Also es geht darum, Dinge zu machen, die dreckig sind, wo Verhandlungen geführt werden, wo Deals gemacht werden. Und all das ist eigentlich alles nicht schön und das will eine Verhandlungsgruppe eigentlich nicht, dass es nach außen dringt. Und in diesem Fall dringt das jetzt alles nach außen. Und die Bewertung am Ende des Ergebnisses wird natürlich überschattet werden von dem, was wir vorher wussten.
Was weiß man denn über das Klima? Also was ich so mitbekommen habe, hat sich ja Friedrich Merz bislang positiv geäußert. Und auch der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nannte das Feedback der Arbeitsgruppen ermutigend. Das hat ja sehr viel von, sie haben sich redlich Mühe gegeben. Also wie ist der Stand jetzt wirklich?
Ja, ich stelle mir mal vor, wenn man sagt, das erste Date war ermutigend. Ja. Oh. Sehr schön, wie dann die nächsten Dates weitergehen. Also ich glaube, da muss noch einiges zusammenwachsen. Friedrich Merz hat auch davon gesprochen, dass durchaus jetzt auch das Vertrauen wachse. Da muss man wirklich mal gucken. Man hat sich ja wirklich auch im Wahlkampf so dermaßen einen mitgegeben gegenseitig. Und man muss da wirklich auch in Gruppen zusammenkommen. Und Moritz hat ja gerade dieses schöne Bild gesagt von der Wurstküche. Ich würde jetzt für diese Koalitionsverhandlungen noch ein anderes Bild reinwerfen. Also für mich ist das wie eine ganz, ganz lange Bergwanderung. Man hat jetzt sozusagen im Basiscamp sozusagen die erste Arbeit gemacht und jetzt geht es richtig in den Berg. Jetzt wird es steil und jetzt wird auch der Sauerstoff mit Woche zu Woche wird jetzt weniger und je wichtiger die Entscheidungen werden, je enger und kniffliger die ganze Geschichte ist, desto kleiner wird dann auch der Kreis derjenigen werden, die dann letztlich drüber entscheiden. Vielleicht sogar am Ende dann die Gruppe der Parteivorsitzenden und dann wird für mich entscheidend sein, wie dann wirklich dann das Verhältnis ist zwischen Friedrich Merz und Lars Klingbeil, den wahrscheinlich wichtigsten Politikern in den beiden Lagern. Da bin ich wirklich mal gespannt.
Und um in dem Bild zu bleiben, würde ich sagen, es ist eine große Frage, ob man sich im Basislager genug akklimatisiert hat, also auf die Sauerstoffbedingungen dieser schwarz-roten Koalition eingelassen hat und die Parteikörper quasi daran gewöhnt hat. Ich würde ein großes Fragezeichen dahinter machen, ob da wirklich schon das ganz große Vertrauen ist zwischen diesen drei Partnern. Am Ende gewöhnen die sich gerade aneinander und am Ende wissen sie alle drei, dass es eigentlich keine Alternative gibt, dass man diese Koalition machen muss. Das allerdings sind auch nicht die besten Voraussetzungen, um in so ein Date zu gehen. Also so richtig eine Liebeshochzeit ist das bis jetzt noch nicht und ich bezweifle, ob es das jemals werden wird. Was aber nicht gut ist, weil wir eigentlich eine Koalition brauchen, die wirklich funktioniert, die sich aufeinander einlässt, die jeweils dem anderen Partner auch Raum lässt, Möglichkeiten auch eigene Gewinne, Erfolge zu machen und eben das Land mitnimmt in eine neue Zeit, die wir brauchen. Und das sehe ich im Moment noch nicht. Da ist noch kein richtiger Aufbruchsgedanke. Auch in den ganzen Papieren ist nichts drin, das ein größeres Bild zeichnet. Das sind alles kleine Papiere in den jeweiligen Fachgebieten und niemand hat daran gedacht, dass man eben auch Deutschland mitnehmen muss in eine neue Koalition.
So war ja eigentlich auch dieser Wind, der vorangegangen war, ne? Also bevor es in diese Koalitionsverhandlungen gegangen ist, weil man so dachte, so, jetzt wird was erneuert, jetzt wird mit neuem Schwung da reingegangen und die Union muss ja, glaube ich, auch so ein bisschen Druck auf die SPD ausüben, weil sie halt mit diesem Schwung da reingegangen ist. Und Friedrich Merz hat diese Woche am Dienstag am Rande der Bundestagssitzung das hier gesagt.
Ich glaube, wir werden auch immer wieder mal auf das Wahlergebnis schauen müssen. Die SPD hat gut 16% bekommen, wir gut 28. Das reicht gerade eben für eine parlamentarische Mehrheit. Aber klar ist auch, die Mehrheit der Bevölkerung will in Deutschland einen Politikwechsel.
Das muss er ja jetzt irgendwie durchsetzen, ne? Also da hapert es doch gefühlt auch noch.
Ja, und da steht Friedrich Merz unter Druck. Er ist mit anderen Versprechungen in den Wahlkampf reingegangen. Nach dem, was man hört, ist an der Basis die Stimmung wirklich schlecht. Jüngstes Beispiel, Kühlungsborn an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern. Da haben sich Mitglieder der CDU entschieden, die Partei zu verlassen, weil sie einfach enttäuscht sind von dem, was bisher von Friedrich Merz und der Partei geliefert wurde. Und da ist wirklich Druck im Kessel. Und Friedrich Merz, ja, er hat nur diese eine Möglichkeit, diese Mehrheit zustande zu bringen mit der SPD. Er hat immer glaubwürdig gesagt, er will mit der AfD keine Zusammenarbeit. Eine Minderheitsregierung hat er auch immer ausgeschlossen. Also muss er jetzt mit der SPD, die ja auch noch im Grunde Salbe auf ihre Wunden geben muss nach diesem desaströsen Wahlergebnis, er muss eine Einigung finden, aber gleichzeitig der eigenen Basis zeigen, wir haben was verändert. Wenn ich komme, wird es auch etwas geben. Denn es gibt in diesem Land einen Reformstau. Hier muss sich etwas ändern. Und das kann jetzt nicht nur sein, dass man jetzt mit diesen Hunderten von Milliarden Euro, die man jetzt durch die Grundgesetzänderung sozusagen ermöglicht hat, jetzt alles irgendwie zuklebt mit Geld, sondern da muss wirklich auch eine Strukturreform kommen. Und ich sehe da Friedrich Merz wirklich unter Druck, da was zu liefern.
Stichwort Glaubwürdigkeit. Wir haben uns tatsächlich auch mal auf der Straße umgehört. Und Udo hat da halt auch sein Problem mit.
Die Glaubwürdigkeit unserer Politiker. In den Versprechen vor der Wahl, in den Erfüllungen nach der Wahl und den Satz von Müntefering, man sollte die Politiker nicht nach ihren Wahlversprechen messen.
Caroline haben wir auch gefragt und die hat ja ganz grundsätzlich einen Wunsch, glaube ich, den ganz viele Menschen teilen können.
Ich wünsche mir, dass das, was auch gesagt wird, auch mal durchgesetzt wird. Ne? Dass nicht immer nur viel geredet wird, sondern dass das auch mal umgesetzt wird. Das fände ich ganz schön.
Und so wie Caroline oder Udo könnt ihr uns natürlich auch Fragen stellen oder eure Wünsche äußern, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an berlincode@ard.de oder ihr könnt uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Ja, und so wie sich manche wünschen, dass endlich mal was umgesetzt wird, gibt es ein Thema, wovor sie Angst haben, dass es eventuell wieder zurückgenommen wird. Das ist das Thema Cannabis. Hat in dieser Woche total für einen Aufreger gesorgt bei Social Media. Dreht Schwarz-Rot die Legalisierung zurück? Moritz, was heißt das? Wird das jetzt der letzte Kifferfrühling sein?
Das ist noch ganz schwer zu sagen. Es gibt in den Arbeitsgruppenpapieren dazu sehr, sehr wenig. Man hätte ja auf den Gedanken kommen können, dass Gesundheitspolitiker sich damit beschäftigen und sagen, das ist für Kinder schlecht. Klammer auf, es ist ja auch für Kinder im Moment auch trotz der Teillegalisierung verboten, aber es ist vielleicht auch für Heranwachsende nicht gut. Es hat Effekte, dass vielleicht Menschen darüber auch an andere Drogen geraten. Das hätten Gesundheitspolitiker alles sagen können. Das haben sie nicht gesagt. Man hat sich entschieden, in der Gesundheitsgruppe dazu nichts aufzuschreiben. Aber in der AG Innen und Recht, da hat man einen Unterpunkt gemacht, Cannabis, und hat dann aber nur einen einzigen Satz darunter geschrieben. Und der ist auch noch blau, also der ist nur von der Union gewollt. Und der Satz heißt, wir machen die Teillegalisierung von Cannabis rückgängig. Das heißt, die Union möchte das wieder rückgängig machen. Die SPD hat sich dazu gar nicht geäußert. Und jetzt kommt es halt darauf an, was denkt die Steuerungsgruppe? Ist das etwas, was man der Union geben kann, wenn man dafür etwas bekommt? Oder eben nicht? Wir wissen nicht, wie wichtig der SPD diese Teillegalisierung ist. Aber es kann durchaus dazu kommen, dass sich die Union da durchsetzt.
Da möchte man nicht Verhandler sein, oder? Wenn ständig Druck von außen kommt, das ist doch irgendwie, stelle ich mir gerade vor, bin ich ganz froh, dass ich nicht dabei bin. Wenn wir jetzt mal insgesamt nochmal auf Namen gucken fürs Kabinett, gibt es da schon welche, die gedroppt werden?
Da werden jede Menge Namen gedroppt und normalerweise gilt ja auch in der Politik die Regel, je früher ein Name auf dem Markt ist, desto größer ist die Chance, dass er verbrannt wird. Aber es gibt natürlich ein paar Leute, auf die es hinausläuft. Also die Frage ist, welches Amt strebt Lars Klingbeil an? Geht er ins Kabinett oder wird er mächtiger Fraktionsvorsitzender, gleichzeitig ist er Parteivorsitzender? Es werden Namen natürlich gedroppt wie Boris Pistorius, der beliebteste Politiker momentan, der möchte gerne als Verteidigungsminister weitermachen. Es bringen sich auch andere Leute ins Rennen. Wir müssen aber auch erstmal gucken, wie viele Ministerien gibt es überhaupt? Wie werden die zusammengeschnitten? Gibt es da vielleicht einen neuen Aufbau der Ministerien? Und dann muss man einfach schauen, wie viele Posten gehen an welche der drei Parteien. Das ist ja alles total kompliziert. Das ist so ein bisschen wie so ein Puzzle mit 100 Teilen, die man irgendwie zusammenfügen muss. Drei Parteien, dann Männer, Frauen, die Himmelsrichtung, der Osten muss sollte im Kabinett vertreten sein. Also da etwas zusammenzubauen, das ein ja, schlüssiges Bild ergibt, das wird auch noch kompliziert.
Ja, was müssen denn Parteispitzen überhaupt bei der Bildung eines Kabinetts beachten? Da spielen ja eine ganze Menge Faktoren eine Rolle. Ist Fachkompetenz, ist das wichtig oder ist es am Ende Beliebtheit?
Am Ende muss man sagen, Fachkompetenz ist schön, nice to have, aber viel wichtiger ist Führungskompetenz. Also kann ich ein so großes Haus wie ein Ministerium dazu bringen, mir zu folgen, meine Ideen umzusetzen? Ich habe da ja ganz viele Beamte sitzen in Referaten und die schreiben mir die Gesetzesentwürfe. Und ich muss sie natürlich dazu bringen, dass sie die Gesetzesentwürfe so schreiben, wie ich sie gerne hätte. Das ist gar nicht so einfach. Und da brauche ich Menschen, die führungskompetent sind, die führungserfahren sind, die eben bewiesen haben, dass sie große Teams anleiten können. Und das ist am Ende das Wichtigste, wenn ich Ministerin oder Minister werden will, dass ich das habe. Dann gibt es noch ein paar andere Dinge, die auch die Parteien natürlich berücksichtigen. Das hat der Dagmar schon gesagt. Also wir haben bei der SPD zum Beispiel gerade sehr viele Niedersachsen, die etwas werden wollen. Lars Klingbeil kommt aus Niedersachsen, Boris Pistorius kommt aus Niedersachsen, der bisherige Arbeitsminister Hubertus Heil kommt aus Niedersachsen. Dann haben wir den SPD-Generalsekretär Matthias Mirsch, der ja ein richtiger Klimaexperte ist. Also der ist wirklich fachkompetent und führungskompetent. Der wäre wahrscheinlich ein sehr guter Umweltminister. Es bleibt fraglich, ob er das werden kann, weil es eben vor ihm in der Reihe sehr viele Niedersachsen gibt, die quasi seine Möglichkeiten da ein bisschen verstopfen.
Ja, und bei der CDU wiederum haben wir das Nordrhein-Westfalen-Problem. Der Kanzler, der mutmaßliche Friedrich Merz, kommt aus dem Sauerland. Wenn Armin Laschet was werden möchte, kommt aus Nordrhein-Westfalen. Carsten Linnemann, bisher Generalsekretär, gilt als gesetzt für ein Ministeramt, kommt aus Nordrhein-Westfalen. Dann haben wir noch Jens Spahn in den Kulissen. Was wird aus Jens Spahn? Kommt auch aus Nordrhein-Westfalen. Und so wird das alles ein ganz bisschen kompliziert und bin wirklich auch gespannt, Führungskompetenz, ein Haus leiten zu können. Haben wir auch in den letzten Jahren schon ein paar Minister gesehen, die das nicht so besonders gut konnten. Da muss jetzt wirklich bei der Personalauswahl genau geguckt werden. Und man darf auch wirklich nicht vergessen, die Frauen in der Union haben Druck gemacht. Die sagen, bitteschön, sie wissen, dass Friedrich Merz kein Fan von Parität ist. Also dass sozusagen 50% der Jobs im Kabinett auch an Frauen gehen. Aber die sagen auch, wir müssen repräsentiert werden in diesem Kabinett. Das sollte ja auch möglichst die Bevölkerung in irgendeiner Form auch ein bisschen spiegeln. Da ist zum Beispiel auch Druck auf Friedrich Merz, wen er da aussucht. Da wird auch genannt Karin Prien zum Beispiel, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, stellvertretende Vorsitzende der CDU, wird immer mal wieder genannt als mögliche Bildungsministerin. Also da sind jede Menge Namen im Spiel, aber eigentlich heißt es ja, diese Namen werden erst am Ende, wenn alles andere ausverhandelt wird, wird das dann in der Spitzengruppe der Parteivorsitzenden entschieden, wer ins Kabinett geht. Und den letzten Pick hat vermutlich Friedrich Merz.
Bei der SPD ist das ja ein bisschen anders mit den Frauen. Da hat man sich ja schon darauf geeinigt, dass man paritätisch aufstellen will. Also wenn es die SPD 6 Ministerien kriegt, wird es 3 Männer maximal geben und 3 Frauen. Und interessanterweise ist das Problem der SPD wirklich viel mehr die Männer aufzustellen, weil sie eben diese vielen Niedersachsen haben. Bei den Frauen gibt es unglaublich viele Namen, die bei der SPD ministrabel, so nennt man das, wären, also die in der Lage wären, denen man zutraut, ein Ministerium zu führen. Da ist zum Beispiel Petra Köpping aus Sachsen, die dort das Sozialministerium führt, der man zutraut, hier durchaus auch Gesundheitsministerin zu werden oder eben auch Familienministerin. Da gibt es zum Beispiel in der Bundestagsfraktion Verena Huberts aus Trier, die mal ein sehr erfolgreiches Start-up gegründet hat, das es immer noch gibt, die also Wirtschaftskompetenz hat, der man zutraut, dass sie vielleicht auch das Digitalministerium, das es neu geben soll, führen könnte. Wenn die Union das Innenministerium bekommt, dann bekommt die SPD das Justizministerium höchstwahrscheinlich, weil man da immer sagt, man versucht so Gegenspielerministerium aufzustellen, die unterschiedliche Parteifarben dann haben. Da gibt es zum Beispiel Sonja Eichwede, eine Brandenburger Bundestagsabgeordnete, die Richterin vorher mal war. Das sind richtig gute Juristinnen, die müssen richtig gute Zeugnisse haben, die müssen richtig gute Abschlüsse haben. Also das sind sehr qualifizierte Frauen, die es bei der SPD gibt. Das Problem bei der SPD sind tatsächlich eher die Männer und da aber auch nicht die Qualifikation, sondern eher, wie puzzle ich das zusammen?
Und jetzt noch zum Schluss, vielleicht habt ihr schon so eine Ahnung, wann es überhaupt zur Regierungsbildung kommt. Also ich erinnere mich, dass Friedrich Merz ja mal gesagt hat, der Koalitionsvertrag sollte vor Ostern stehen. Das klang, glaube ich, diese Woche schon wieder ein bisschen anders, ne?
das klang anders, aber Friedrich Merz hat auch mal gesagt, er wollte einen sehr schmalen Koalitionsvertrag haben. Und wenn ich mir jetzt angucke, was jetzt schon allein aus Papieren aus den Arbeitsgruppen vorhanden ist, was das für ein Berg von Papier werden wird im Koalitionsvertrag. Ich halte Ostern mittlerweile wirklich für verwegen. Vielleicht hat man dann den Text zusammen, aber das ist ja noch nicht das Ende. Da müssen wir ja mit diesem Koalitionsvertrag noch in die Parteien reingehen. Ja? Es wird einen kleinen Parteitag geben bei der CDU, bei der CSU reicht der Parteivorstand und bei der SPD geht es dann in eine Mitgliederbefragung und wird auch noch mal einige Zeit dauern. Wir dürfen auch nicht vergessen, Deutschland geht auf die Osterferien zu. Das ist ja auch noch mal ein Faktor, dass viele Leute dann auch gar nicht zu Hause sind. Also ich würde mal sagen, das geht vermutlich in den Mai rein.
Also ich glaube, was viele in der öffentlichen Diskussion gerade ein bisschen verdrängen, ist das Problem wirklich auch mit diesen Leaks. Man hat Arbeitsgruppenpapiere, die man im Prinzip eigentlich nicht mehr so richtig verwenden kann. Die kann man vielleicht noch als Grundlage nehmen, aber eigentlich müssen da auch nochmal völlig neue Sachen rein, eben um dieses Problem, was ich eben beschrieben habe, dass wir ansonsten am Ende Schiedsrichter sein können und sagen können, wer hat sich wo durchgesetzt. Ich glaube, dass das die ganze Sache nochmal nach hinten verschieben kann, weil eben diese Steuerungsgruppe, die ja auch aus 19 Personen besteht, das ist ja auch keine kleine Gruppe, weil die eigentlich wirklich auch nochmal neue Ideen reinbringen muss und neue Texte schreiben muss. Aber, ich sage auch aber, vielleicht ist das auch alles sogenanntes Erwartungsmanagement. Also es wird jetzt die Erwartung runtergeschraubt, dass es eine schnelle Regierungsbildung gibt. Und am Ende sagen die uns in 2 Wochen, Pustekuchen, wir haben einen Koalitionsvertrag, wir haben uns geeinigt, wir machen jetzt schnell bei der SPD das Mitgliedervotum und dann wird Friedrich Merz zum Kanzler gewählt. Das kann natürlich auch interessant sein aus Sicht der Verhandler, dass man eben so einen Überraschungseffekt plant und eben die Erwartungen erstmal runterschraubt und dann positiv überrascht.
Ostern, das Fest der Wiederauferstehung.
Sehr schön. Also wir werden sehen, ab heute übernimmt die Steuerungsgruppe und dann gucken wir, wie schnell sie steuert. Ihr hört Berlin Code, den Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und wir nehmen euch jetzt mal mit in den Bundestag, in den neuen. Denn der ist am vergangenen Dienstag zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. 230 Abgeordnete sind neu dabei, 630 sind es insgesamt, also 103 weniger als vorher. Der Bundestag ist also kleiner geworden, aber die politischen Ränder breiter. Moritz, sag mal, mit Blick jetzt auf die Sitzordnung, da wurde unter Hochdruck geschraubt. Wie sieht es jetzt im Plenarsaal aus?
Naja, also es ist schon ein anderer Plenarsaal. Wir haben erstmal deutlich weniger Parteien drin, weil eben die Gruppe des BSW, die es vorher gab, nicht mehr drin ist, weil eben die FDP, die ja sogar Regierungspartei war, nicht mehr drin ist. Also wir haben 2 Parteien weniger im Bundestag und wir haben eine deutlich größere Fraktion von Die Linke und eine deutlich größere Fraktion der AfD. Die Linke ist ganz links am Rand des Plenums, wenn man von der Rednerposition aus sieht. Und die AfD ist ganz rechts am Rand. Aber sie ist eben nicht mehr nur ganz rechts am Rand, sondern sie hat sich inzwischen auch so ein bisschen in die Mitte ausgebreitet, weil sie eben fast 25%, fast ein Viertel der Abgeordneten stellt, ist sie schon ein sehr dominanter Block in dieser Runde, in dieser Halbrunde des Parlaments.
Ich muss sagen, als ich den Plenarsaal jetzt nach dem Umbau gesehen habe, ich war wirklich beeindruckt, wenn man dieses große Stück der AfD sieht, das war fast wie so eine blaue Wand, wie viel Raum die einnehmen und dann diese große Fläche der AfD direkt neben der Regierungsbank. Also die Regierungsbank und diesen Block von 152 Abgeordneten der AfD trennen so 1 bis 2 Meter. Also die größte Oppositionspartei sitzt ganz genau der Regierungsbank gegenüber, wenn da irgendwann mal die neue Regierung drauf sitzen wird. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich der Ton in diesem Saal nochmal verändern wird und ich befürchte da jetzt nicht unbedingt was Gutes.
Übrigens, die Oppositionsrechte, die diese 3 Oppositionsparteien, die wir jetzt haben, AfD, Grüne und Linke haben, die sind deutlich schwächer, als es noch im vergangenen Bundestag war. Da hatte man eine große Oppositionspartei wie die CDU, die mehr als 25%, mehr als ein Viertel der Abgeordneten stellte und damit ganz andere Rechte hatte. Die konnte zum Beispiel alleine einen Untersuchungsausschuss einberufen. Das können diese 3 Oppositionsparteien, Oppositionsfraktionen im neuen Bundestag jetzt nämlich nicht mehr, weil sie eben alle nicht über dieses Viertelquorum kommen, nicht mehr als ein Viertel der Abgeordneten haben. Sie müssten zusammenarbeiten. Linke und Grüne können das. Die haben aber zusammen auch nicht ein Viertel der Stimmen. Also auch Linke und Grüne können keinen Untersuchungsausschuss einberufen und die AfD alleine kann auch keinen Untersuchungsausschuss einberufen. Insofern wird Oppositionsarbeit auch anders werden in diesem neuen Bundestag.
Gregor Gysi als Abgeordneter mit der längsten Dienstzeit hat die Sitzung ja geleitet, bis die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU gewählt war. Wie hat die sich so zum Anfang geschlagen?
Ich fand relativ gut, aber vielleicht ist das Urteil auch geprägt, weil die Rede von Gregor Gysi davor einfach fürchterlich schlecht war, weit unter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Wenn ich bedenke, dass Gregor Gysi sich seit Wochen diebisch drüber gefreut hat, dass er als Alterspräsident diese Sitzung eröffnen darf, da fand ich diese Rede von ihm reichlich uninspiriert. Und die Rede von Julia Klöckner fand ich in dem Fall ziemlich gut. Und sie hat ja auch gesagt, wir müssen Mut haben zum gegenseitigen Zuhören. Wir müssen Mut haben, auch andere Meinungen zu ertragen, solange die innerhalb des Spektrums unserer Verfassung sind. Also sie hat ja versucht, dann auch Brücken zu bauen. Sie hat ja auch gesagt, sie will überparteilich wirken. Und ich würde sagen, geben wir ihr eine Chance.
Sie hat ja auch was ganz Schönes gesagt. Sie hat gesagt, sie wird auf Anstand im Umgang achten. Und gleich in der ersten Sitzung gab es ja einen Zwischenruf von der AfD.
Nicht nur einen.
Und dann sagte Julia Klöckner das hier.
Ich habe einen Zwischenruf eben gehört, das Kartell hätte hier gemauschelt. Ich möchte Sie gerne in Kenntnis setzen, dass das hier demokratische Vorgänge einer Mehrheit sind und hier mauschelt kein Kartell in diesem Bundestag.
Ja, da merkt man, dass die strahlende, freundliche Julia Klöckner auch einen anderen Ton anschlagen kann. Und das wird spannend werden in den nächsten Jahren, wie sie versuchen wird, eben diesen großen blauen Block der AfD, wo es ständig Zwischenrufe gibt, wo es Pöbeleien gibt, wo diese Fraktion schon in der letzten Legislaturperiode mit Abstand die meisten Ordnungsrufe für schlechtes Benehmen, schlechtes Auftreten bekommen hat, wie sie die sozusagen managt, wie sie die im Zaum hält.
Ich finde ja diesen Kartellvorwurf sehr interessant, der AfD. Der bezieht sich ja im Moment hauptsächlich darauf, dass die anderen Parteien nicht bereit sind, einen Bundestagsvizepräsidenten für die AfD oder von der AfD zu wählen. Und sie sagen, das ist nicht demokratisch. Man habe ein Anrecht auf diesen Vizepräsidenten, weil er in der Geschäftsordnung steht und die anderen Parteien sollten doch gefälligst diesen AfD-Kandidaten wählen. Was ich interessant finde, ist, dass die AfD umgekehrt, aber auch höchstwahrscheinlich, man kann es nicht genau sagen, weil es eben eine geheime Wahl ist, aber wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, dann kann man rechnen und dann fallen meine Rechenergebnisse so aus, dass ich sagen würde, die AfD wählt die anderen Kandidaten auch nicht. Julia Klöckner hat zum Beispiel ein vergleichsweise sehr schlechtes Ergebnis als Bundestagspräsidentin bekommen, weil eben auch die AfD sie höchstwahrscheinlich nicht gewählt hat. Also der Vorwurf der AfD, unsere Kandidaten werden nicht gewählt, läuft ein bisschen ins Leere, weil sie die anderen Kandidaten ja selber auch nicht wählt.
Jetzt hast du es gerade erwähnt, also die AfD ist wieder gescheitert, hat es nicht geschafft, einen Stellvertreter zu stellen, also einen Stellvertreter für Julia Klöckner. Wie ist das zu bewerten?
Ich finde das mittlerweile schwierig. Also 10 Millionen Menschen haben die AfD gewählt. In der Fraktion gibt es auch Politiker, die ich als vergleichsweise gemäßigt einordnen würde. Und Gerold Otten, der kandidiert hat, ein ehemaliger Bundeswehroffizier, gehört innerhalb der großen AfD-Fraktion, würde ich sagen, zu den gemäßigteren Stimmen. Und ich glaube, dass man den Versuch hätte wagen können, dieses wichtige Amt in die Hände eines AfD-Politikers zu geben. Allerdings hätte man dann eben auch Regeln klarziehen müssen, wie man gegebenenfalls, falls sich ein Vizepräsident des Bundestages nicht respektvoll oder dem Amt angemessen verhält, wie man den auch wieder abwählen kann. Denn meines Wissens gibt es dafür bisher keine Regelung. Wenn man einmal gewählt ist, ist man das für die Dauer der gesamten Legislaturperiode. Aber ich finde, sie hätten eine Chance verdient.
Genau, ich bin da auch skeptisch, solange es eben diese Regeln nicht gibt. Es gibt ja die Ankündigung der anderen Parteien, dass man eben die Geschäftsordnung reformieren will und dass man da unter anderem reinschreiben will, wie man solche gewählten Positionen wieder loswerden kann, wie man die wieder abwählen kann, wenn sie sich eben nicht der Würde des Hauses entsprechend verhalten. Wenn es eine solche Regelung gäbe, und wird wahrscheinlich kommen, dann würde ich mich Dagmar anschließen und sagen, dann kann man es versuchen, einen AfD-Vizepräsidenten ins Amt zu lassen und mal schauen, ob er das leisten kann, weil er müsste ja im Zweifel sich auch gegen seine eigene Fraktion stellen und im Zweifel dann auch sagen, liebe AfD-Fraktion, diese Zwischenrufe sind jetzt bitte sofort zu unterlassen, weil es eben hier eine Würde des Hauses gibt. Das muss man ausprobieren, das kann man ausprobieren, wenn es die Regeln gibt, es auch wieder rückgängig zu machen. Im Moment geht das nicht.
Das Problem ist nur, dass momentan, so wie es jetzt gehandhabt wird, dass natürlich der AfD in die Hände spielt, diese Opfererzählung, seht her, wir werden von 10 Millionen Menschen in Deutschland gewählt und es werden die Ämter, die uns eigentlich zustehen, nicht gegeben, die werden uns verwehrt. Das ist etwas, was die AfD ausschlachtet, das ist auch eine Gefahr. Und was ich auch glaube, was kommen wird, ist eine Verschärfung von Strafen. Es gibt auch Ordnungsgelder. Ich glaube, das wissen auch nicht so viele von den Hörern. Wenn sich jemand völlig daneben benimmt, kann man heute schon 1.000 Euro Ordnungsgeld dann beschließen gegen einen Abgeordneten. Im Wiederholungsfall 2.000 Euro. Und da wird auch überlegt, gegebenenfalls diese Strafen zu verdoppeln. Und ich würde voraussagen, dass es auch einem Menschen wie Stefan Brandner, der übrigens in der letzten Legislaturperiode mit 20 Ordnungsrufen vorne in der Liste war, dass es einem Menschen wie ihm auch deutlich wehtun würde, wenn er solche Strafen zahlen müsste, dass er sich dann vielleicht im Plenum etwas mäßigt.
Also wir halten fest, der Ton wird sich mit Sicherheit ändern. Da werden wir mit Sicherheit drauf schauen können. Und das Thema der nächsten Bundestagssitzung wird dann ja die Kanzlerwahl sein. Und wann das sein wird, das haben wir vorhin besprochen, hängt davon ab, wie die Koalitionsverhandlungen verlaufen. Da blicken wir dann auch gerne nochmal wieder zusammen drauf. Ich nehme heute zwei Bilder mit. Ich nehme die Bergwanderung mit und man sollte genügend Wurst dabei haben. Das ist so mein Fazit aus dieser Folge. Ich danke euch ganz herzlich, Dagmar Pepping und Moritz Rüttle. Vielen Dank für euren Besuch.
Gerne, Linda.
Tschüss.
So, und wir haben natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Was tun, Herr General? Der MDR-Podcast über den Krieg in der Ukraine. Moderator Tim Deisinger und der ehemalige NATO-General Erhard Bühler ordnen zusammen die militärische Lage und die Folgen des Krieges ein. In der aktuellen Folge geht es unter anderem um die Waffenruheverhandlungen in Riad in Saudi-Arabien. Also hört gerne rein in Was tun, Herr General? Dem Ukraine-Podcast des MDR. Ihr findet ihn in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und den Link dazu, den packen wir euch in die Shownotes. Wenn ihr Fragen habt zu diesem ganzen Politikkosmos, dann schreibt uns gerne, traut euch. Wir tun nichts, wir freuen uns über eure Nachrichten. Ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben an berlincode@ard.de. Oder ihr könnt uns auch gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp schicken an 030 22 88 22 88. Und ihr könnt unseren Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.